Ja, wir haben schon so ein wenig einen Einstieg mitbekommen in das Thema durch die Schriftlesung. Es geht um Glauben. Und mir war für heute einfach wichtig, ich wurde nochmal gebeten, mich kurz vorzustellen, falls jemand mich noch nicht hier erlebt hat. Ich war schon zweimal bei Ihnen. Also ich war nach meinem Ingenieurstudium auf der Bibelschule, habe dann als Stadtmissionar rund 30 Jahre gedient, in Hagen-Westfalen, in Köln, am Rhein, Köller am Rhein, wo es jetzt so Jeck zugeht. Und dann habe ich mich hier nach so weit wie möglich in unserem Verband nach Osten versetzen lassen, weil meine Mutter noch in Berlin lebte und nicht mehr so reisefähig war. Und ich dachte, dann bin ich von hier aus mal schneller in Berlin. Dann ging aber zwei Jahre später die Grenze auf. Und ja, nun bin ich im Ruhestand und das heißt ja in Rufweite. Und Bruder Nestvogel hat das dann getan. Er hat mich mal gerufen. Wir freuen uns auch über diese Gemeinschaft, die wir so haben im Herrn. Und wünschen auch eine gesegnete Zeit für das Heinstein-Seminar. Ist ja auch fein, dass es das gibt. Gerade jetzt auch im Blick auf das, was man aus Luther machen will, ist ja wichtig, dass wir eben wirklich gucken, was war denn wirklich Luthers Anliegen, was war sein geistliches Anliegen. Das ist ja eben auch sehr, sehr wichtig. Da bin ich auch sehr dankbar für. Ja, es geht also um den Glauben. Und mir sind so drei Texte aus ganz verschiedenen Situationen her deutlich geworden, die gleichsam so Licht auf das Thema Glauben werfen. Und das ist dann immer ganz interessant, wenn ein Bibelwort mal Licht auf eine andere Stelle gibt. Dadurch wird so etwas deutlich. Also zunächst würde ich so mal so sagen, eine herzliche Einladung ist so das Erste. Das Zweite, eine Warnung vom Herrn, eine Mahnung. Und drittens, eine doch kräftige und wichtige Ermutigung. Zum Glauben vielleicht mal so einleitend. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gemacht haben, die jungen Leute bestimmt. Man hat sich nur mal bei IKEA oder sonst wo irgendwo Möbel mitgebracht. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man sagt, also kenne ich, mache ich, und man schraubt das Zeug zusammen, irgendwie wie das geht, wie man so meint, wie das gehen könnte, hat dann hinterher vielleicht ein paar Schrauben oder ein paar Teile übrig, aber irgendwie ist es zusammen oder passt auch nicht, schimpft dann und ich denke, naja, so, ich habe das doch sonst auch ganz gut hingekriegt, das muss doch klappen. Oder man guckt sich da diesen schlauen Zettel an mit den vielen Bildchen, weil es ja nun nicht in vielen Sprachen ist. Manchmal gibt es ja auch ein Buch bald dabei mit allen möglichen Sprachen. Da sind dann also heute Dinge drin. Lassen Sie mich das ersparen. Also man nimmt also so diese Bauanleitung, guckt da eins, zwei, die Teile müssen da sein, ja, sind da. Und man geht dann danach vor und nachher tatsächlich, es klappt. Also diese zwei grundsätzlichen Möglichkeiten als Modell auch an das Leben, auch an den Glauben heranzugehen, die gibt's natürlich auch. Es gibt noch viele Variationen, aber diese zwei. Und genau so ist das eben auch etwas im Blick auf den Glauben, im Blick auf die Beziehung des Menschen zu Gott. Entweder man definiert von sich aus und sagt, ich weiß das doch, ich krieg das hin, ich mach das. Oder aber man nimmt die Gebrauchs- und Betriebsanleitung, die Bauanleitung, die wir haben, und guckt danach. Und wir haben sie, und wir sind ja heute dazu da, das aus in dieser zweiten Version zu tun. Wir haben diese wunderbare Anleitung Gottes. Und da wollen wir in den ersten Text hineinschauen, der uns für heute vorgeschlagen ist. Das ist Jeremia 13. Jetzt hole ich mir doch mal den guten Luther dabei, weil wir es so gewohnt sind. Wir haben diesen letzten Vers ausgedruckt, aber es geht ja hier um eine kleine Gegenstandslektion, zu der Jeremia gerufen wird. Ich fand die mal so interessant, so auch so bildlich sprechend für sich, dass ich Ihnen das mal vorlesen möchte. Jeremia 13, 1 bis 11. Wie gesagt, den letzten Vers als Quintessenz haben wir auf unserem Gottesdienstzettel abgedruckt. Da sprach der Herr zu mir, so geh hin und kaufe dir einen leinenen Gürtel und gürte damit deine Lenden, aber lass ihn nicht nass werden. Und ich kaufte einen Gürtel nach dem Befehl des Herrn und gürtete ihn um meine Lenden. Da geschah des Herrn Wort ein zweites Mal zu mir. Nimm den Gürtel, den du gekauft hast und um deine Lenden gegürtet hast, und mache dich auf und geh hin an den Euphrat und verstecke ihn dort in einer Felsspalte. Ich ging hin und versteckte ihn am Euphrat, wie mir der Herr geboten hatte. Nach langer Zeit aber sprach der Herr zu mir, mache dich auf und gehe an den Euphrat und hole den Gürtel wieder, den ich dich dort verstecken ließ. Ich ging hin an den Euphrat und grub nach und nahm den Gürtel von dem Ort, wo ich ihn versteckt hatte. Und siehe, der Gürtel war verdorben, dass er zu nichts mehr taugte. Da geschah des Herrn Wort zu mir, so spricht der Herr. Ebenso will ich verderben den großen Hochmut Judas und Jerusalems. Dieses böse Volk, das meine Worte nicht hören will, sondern nach seinem verstockten Herzen wandelt und anderen Göttern folgt, um ihnen zu dienen und sie anzubeten, es soll so werden wie der Gürtel, der zu nichts mehr taugt. Jetzt kommt der 11. Vers, denn gleich wie der Gürtel um die Lenden des Mannes gebunden wird, so habe ich, spricht der Herr, das ganze Haus Israel und das ganze Haus Juda um mich gegürtet, dass sie mein Volk sein sollten, mir zum Ruhm und zum Lob und zu Ehren, aber sie wollten nicht hören. Und dann fand ich diesen Quintessenz-Text hier in der Zürcher, und ich finde es noch vom Aspekt her noch ein wenig ansprechender, vor allen Dingen neutestamentlicher. Sie werden das sicherlich vielleicht im Hintergrund schon hören. Ich lese das nochmal so vor, denn gleich wie der Gürtel sich anschmiegt an die Hüften des Mannes, so wollte ich, dass das ganze Haus Israel und das ganze Haus Juda sich an mich schmiegen, spricht der Herr, damit sie mein Volk würden, mir zum Ruhm und zum Preis und zur Zierde. Aber sie haben nicht gewollt. Gerade dieser letzte Satz, da klingt ja so etwas an. Wir denken da vielleicht an Matthäus 23, 37, wo Jesus sagt, Jerusalem, Jerusalem, dass die Propheten tötet und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich dich versammeln wollen wie eine Henne, ihre Küchlein unter ihre Flügel, doch ihr habt nicht gewollt. Es scheint so, als ob der Herr hierauf regelrecht anspielt. Also da wird der Jeremia zu dieser drastischen Gegenstandspredigt aufgerufen. Und so wie wir ihn kennen und so wie wir das wissen und an anderer Stelle lesen, hat er das öffentlich getan. Stellen Sie sich das vor. Ein Gürtel, so einen leinenen Gürtel, wir können uns das so ein wenig vorstellen, wenn wir uns diese orientalische Gepflogenheit anschaulich machen. Man hat dort die wallenden, leinenden oder baumwollenden Gewänder, die dann auch einfach vom Klima her sehr gut sind. Man hat dort einfach ein wenig Schutz und durch das Luftpolster unter der Kleidung hat man einfach auch ein bisschen Transpirationsschutz. Und das ist also alles sehr angenehm. Und nun, wenn man laufen möchte, dann muss man das hochgürten. Wir kennen das von der geistlichen Waffenrüstung, der Gürtel der Wahrheit. Dann gürtet man das Gewand hoch, damit man nicht über den Saum stolpert und dann irgendwie behindert ist in seinem Lauf. Das ist also eine sehr praktische Sache. Das ist dann so ein Stoffstreifen, so wie so ein Schal. Und dieser Gürtel, den sollte sich Jeremia nun um die Hüften schlingen, den sollte er sich besorgen und um die Hüften schlingen. Er sollte ihn nicht nass machen, er sollte schön geschützt und bewahrt bleiben und so um die Hüften schwingen. Da kommen die Leute und haben sicherlich gefragt, ja Jeremia, was soll das, was hast du da vor? So sprach der Herr. Er hat also einfach dies was der Herr ihn hier als Beispiel geben ließ, gemacht. Und nun muss man sich vorstellen, was Gott seinen Leuten manchmal zumutet. Von Jerusalem nach dem Euphrat nehmen wir mal die nächste Luftlinie. Weiß jemand, wie viele Kilometer das ungefähr sind? Was schätzen wir? 400, 500, 600. Und dann sind die Wege ja verschlungen und es geht rauf und runter. Also man kann nur so gut 10% bestimmt noch zurechnen. Also sagen wir so rund 700 Kilometer hin und zurück. 1400 Kilometer. Zu Fuß. Nicht mit Kutsche oder sonst was, zu Fuß. Geh an den Euphrat. Nun, Euphrat ist ja ein Stichwort und wer so ein bisschen alttestamentliche Geschichte kennt, der weiß, aha, an den Euphrat, ja, da wurden sie ja nachher hingeschickt, ja. Gott deutet das hier schon an, auch mit der deutlichen Warnung an Israel. Aber es ist schon interessant, ja. Geh mal dahin, such dir mal eine Felsspalte und dann steck den Gürtel da rein, deck ein bisschen zu, dass den nicht gleich jeder findet. Ja. Vor allen Dingen, was ist das für ein Sinn? Was hat das, was soll das sein? Aber Jeremia tut das. Toll. Finde ich einfach stark und toll. Und jetzt, wenn wir diese Botschaft so versuchen auszugraben, was sagt Gott damit, dann sind hier dreimal wirklich dreimal Hammerbotschaften drin. Einmal will er das hier ja auf den Text bringen und wollen wir das nochmal so sagen. Denn so wie der Gürtel sich anschmiegt an die Hüften eines Mannes, so wollte ich, dass das ganze Haus Israel und das ganze Haus Juda sich an mich schmiegen. Gott will mit den Menschen eine enge Beziehung. Wir haben das vorhin schon gehört von Henoch, der siebte nach Adam. Henoch wandelte mit Gott. Nicht? Uns will ja heute so die Menschheit, so die sich irgendwie für gebildet hält, weismachen. Die Leute, die waren damals alle so, ja, so ein klein bisschen unterbelichtet und die robbten da so wie die Halbaffen durch die Gegend und waren ja alle unzivilisiert. Und wenn wir die Bibel lesen, dann sagt sie uns das Gegenteil. Die waren alle schon ziemlich clever und ziemlich flott. Und es war also auch in diesem ersten Abschnitt der Menschheitsgeschichte möglich, dass ein Mensch diese Nähe mit Gott hatte, dass Gott sagte, der gehört gar nicht mehr in den Grab hinein, der gehört schon zu mir, Henoch. Also das war möglich. Denken wir mal an das, was 1. Mose 17, Vers 1 steht, da sagt Gott dem Abraham, Abraham, hier bin ich, wandle vor mir, dann wirst du unsträflich sein. Oder wandle vor mir, und sei fromm. Da sagt Gott diesem Abraham, du wandle, dass du ständig mich vis-à-vis hast. So wie David das auch sagt. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Also das will Gott hier sagen. Ich will eine ganz enge Beziehung. Noch einmal erinnert an dieses neutestamentliche Wort. Ich will euch versammeln wie eine Henne ihre Küchlein unter ihre Flügel. Vielleicht haben Sie das schon mal gesehen oder vielleicht haben Sie vielleicht selber sogar Hühner. Nicht so, wer auf dem Lande wohnt, da ist ja möglich, nicht? Haben Sie schon mal diese kleinen Küken da unter den Flügeln der Henne da hervorgucken und glucksen und piepen gehört? Dieses anheimelnde Bild, das will uns was sagen. So möchte ich, dass ihr euch bei mir bergt. Dass ihr bei mir Schutz sucht und findet. Denken wir an Matthäus 11, Vers 28. Kommt zu mir her, alle, die ihr mit Mühe selig und die ihr so belastet, so beladen seid. Das will Gott hier schon sagen. Ein zweites. Der Mensch wird ja nicht aufgerufen, jetzt hier großartige Glaubenswerke zu reißen, großartig Voraussetzungen zu schaffen, damit das alles möglich ist, sondern Gott sagt, ich habe das alles geschaffen. So wie der Jeremia sich den Gürtel geholt hat, diesen Gürtel sich umgelegt hat, festgeknotet hat, so hat Gott das alles gemacht. Das sagt uns die Luther-Übersetzung so deutlich. So habe ich den Gürtel angelegt. Gott hat alles gemacht, alles geschaffen, alle Voraussetzungen, dass wir Menschen in diese Beziehung mit ihm treten können. Und nun ein drittes noch. Der letzte Vers sagt uns, dass Gott eben nun nicht uns Menschen so gleichsam wie so einen passiven Gürtel umgelegt hat. Gott sprengt hier selber das Bild. Und er führt dieses Bild hinein, wie Bilder ja immer nur Grenzen haben. Sie können ja immer nur so eine Ebene beleuchten. Und darum ist es immer wichtig, auch mehrere Ebenen zu sehen. Gott sagt, nein, ich achte euch ja als meine Ebenbilder. Ihr seid ja nicht geschaffen als Marionetten oder Roboter. Ihr seid nicht durch und durch determiniert und alles ist programmiert und ihr könnt ja gar nicht anders. Nein, nein, ihr habt nicht gewollt. Der Wille ist das Entscheidende. Er achtet auf unseren Willen. In Klammern. Wäre es gerecht, wenn Gott Menschen im Weltgericht zur Rede stellte, wenn sie nicht anders entscheiden konnten? Wäre das gerecht? Da muss ich jedem Kritiker recht geben und muss sagen, das wäre nicht gerecht. Wenn wir programmiert wären, wenn wir, wie es einige sagen, doppelt prädestiniert wären, wir werden doppelt vorausgesetzt, die einen zum ewigen Leben, die können gar nicht anders, und die anderen zur ewigen Verdammnis, und die können auch nicht anders, und dann werden sie noch dafür bestraft. Nein, Gott ist hundertprozentig gerecht. Und das sagt uns die Bibel auch ganz klar. Was wird am Ende des Tages? Da wird das Buch des Lebens aufgeschlagen. Da wird die Frage im Raum stehen, stehst du im Buch des Lebens oder nicht? Und dann wird diese Frage nur verhandelt werden können für die, die die Möglichkeit hatten, sich ins Buch des Lebens einschreiben zu lassen. Die anderen werden nach dem anderen Raster behandelt, was sie getan haben. Darin ist der Beweis, dass Gott hundertprozentig gerecht ist. Aber seht, hier wird es uns gesagt, Gott achtet eben auf unsere Willensentscheidung, auf das, was wir machen mit seiner Einladung. Und dann muss Jeremia dies hier sagen, als er den Gürtel nun nach einiger Zeit, wir wissen nicht genau wie lange, aber lang genug, dass er da vor sich hinrotten konnte, diesen Gürtel herausnehmen, und dann wird er durch Ungehorsam, das ist jetzt das Übertragene in die Wirklichkeit Israels, wird der Gürtel unbrauchbar. Israel wird durch ihre Exilierung zu dieser Tatsache geführt. Das wird hier angedeutet. Ich will nochmal diesen Unterschied herausstellen. Ich habe mir das in meiner Bibel so ein bisschen markiert, so mit so einem hell leuchtenden Grün immer unterlegt, was Verheißung ist, und da leuchtet das so entgegen, oder hier, wo der Herr sprach, da sprach der Herr, da erging das Wort des Herrn. Und steht es viermal, und mit Selbstverständlichkeit tut Jeremia das. Und was wird von dem Volk gesagt? Er spricht zu ihnen, er macht sich diese Mühe, diese bildhafte Darstellung zu geben, diese Gegenstandslektion, dass man wirklich mal so hineingeht. So wollte Gott das, so dass wir in einer solchen, gleichsam in einer solchen nahen und warmen Wirklichkeit mit Gott verbunden sind. Aber ihr habt nicht gewollt. Ihr wusstet es immer besser und ihr wolltet immer wieder den Irrweg gehen. Meine Lieben, ich will dies hier mitnehmen und ich möchte uns das einfach so ein bisschen nahe bringen. Nehmen Sie es einfach mal mit. Hier im Alten Testament leuchtet diese Einladung schon auf. Kommt zu mir. Kommt so nahe zu mir, dass ihr die Geborgenheit bei mir erlebt. Dass ihr die Realität des Glaubens erfahrt. Beim Herrn ist man geborgen. Wir haben ja einen Mann, der uns das in wunderbarer Weise schon deutlich macht. David, ich nenne ihn den Propheten der Gnade, weil er so viele Dinge schon auf Jesus und auf die Gnade, denken wir nur an seinen Ehebruch. David war doch nicht besser als Saul. Wenn wir ethisch die Qualitäten nehmen, da hat er mehrere Patzer geliefert. Denken wir an seine Affenliebe gegenüber Absalom, denken wir an seinen Ehebruch und so weiter. Nein, David, da war wirklich manches, was da nicht, aber er war bereit, er war korrekturbereit. Er war bereit, die Gnade anzunehmen. Er sagte nicht immer wieder, ich weiß es besser. Sondern er ließ sich zurechtbringen. Das war Davids Qualität und darum konnte er uns das schon deutlich machen. Und das ist genau das, was Gott im Alten Testament an vielen, vielen Stellen uns deutlich machen will. Wir werden es ja in den Bibeltagen auch wieder neu hören, wie dann auch so ein Jakob zurechtgebracht wird. Gnade. Das leuchtet wie so ein roter Faden schon durch die Bibel. Und Gott möchte uns ermutigen, er möchte uns einladen, er möchte uns locken. Kommt doch in diese Nähe, dass ihr diese Geborgenheit erfahrt. Wer weiß das nicht in einer Zeit heute, die hammerhart ist? In einer Zeit, in der manche, denke ich, auch schon die biologische Uhr ticken hören und merken, nicht, wenn es vorne zwickt und hinten reißt. Mein Schwiegervater sagte immer im Kloster Frau Melissengeist, aber das hilft nicht immer, nicht? Und ja, man merkt das dann, ja, da braucht man einen, der einen festhält. Und Gott sagt, du bist in meinen Händen geborgen. Das will Gott hier nahebringen und nehmen wir es einfach so mit. Sie haben es schwarz auf weiß, nehmen Sie es so mit. So wollte Gott. Das ist das eine, diese wunderbare Einladung. Woran hängt das, dass es bei uns manchmal so schwierig ist? Da möchte ich mit Ihnen hineinsteigen in das zweite, die Bibel über ein grundsätzliches Missverständnis des Glaubens. Was uns Menschen oft genug passiert und wo wir auf den ersten Seiten der Bibel schon darauf hingewiesen werden. Das möchte ich uns lesen in 1. Mose 4, die Verse 3 bis 8. 3 bis 7 reicht schon. Naja, bis 8, ja. Und Sie haben die Verse 6 und 7 ausgedruckt als so die wichtige Botschaft. Das ist, da ist noch mehr Wichtiges drin, aber wir müssen uns mal darauf beschränken. Es begab sich nach geraumer Zeit, dass Kain von den Früchten des Ackers dem Herrn ein Opfer brachte. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Schafe dar und von ihrem Fette. Und der Herr sah wohlgefällig auf Abel und sein Opfer, auf Kain aber und sein Opfer sah er nicht. Da ergrimmte Kain gar sehr und blickte finster. Und der Herr sprach zu Kain, warum ergrimmst du? Warum blickst du so finster? Ist es nicht also, wenn du recht handelst, darfst du frei aufschauen. Handelst du aber nicht recht, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir steht ihre Begierde. Du aber sollst Herr werden über sie. Darauf sprach Kain zu seinem Bruder Abel, lass uns aufs Feld gehen. Und als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Kain opfert als erster, nicht Abel, Kain. Das ist erstmal ganz wichtig zu sehen und festzustellen und man müsste fragen, warum. Es kann doch wahrscheinlich nur so gewesen sein, dass Kain mitbekommt, die Beziehung zu Gott ist nicht mehr so, wie sie eigentlich sein sollte. Die Nähe war nicht da. Das, was der Mensch einfach irgendwo sucht, das, was Augustinus so ausgedrückt hat, rastlos und ruhelos ist unser Herz, bis dass es ruht, oh Gott, in dir. Nach dir, Herr, sind wir geschaffen, noch einleitend. Ja, das ist das. Wir haben diese Ursehnsucht. Ist auch kein Wunder, wir sind als Stempelabdruck, als Siegelabdruck geschaffen. Wir sind also gleichsam als Ergänzung zu Gott geschaffen. Er hat uns so zu sich, zu seinem Bilde geschaffen, dass wir auch in dieser Beziehung dann leben. Das ist unsere Bestimmung. Und von daher ist es so, was ein Atheist sagt, der Mensch ist hoffnungslos religiös. Ja, das ist ein wahrer Satz. Der Mensch ist hoffnungslos religiös. Er ist auf der Suche nach seinem Ursprung, auf der Suche nach dem, was ihn ergänzt, nach dem, was ihn innerlich ausfüllt. Ich muss das so sagen, als ich Christ wurde, war es, als ob ein Loch in meinem Leben ausgefüllt wurde. Sie die Beziehung zu Jesus Christus haben durfte, da wusste ich jetzt bin ich dort, wo ich hingehöre, beim Herrn. Jetzt habe ich die Beziehung. Das ist das, was wir suchen, was wir brauchen. Abel spürt das. Er merkt das, da fehlt was. Und er opfert. Abel opfert auch. Nun, wir haben es vorhin auch im Hebräertext gehört, dass das Opfer eben Abels angenehm war und angenommen wurde und hier nicht. Und wir müssen fragen, ja, ist das denn nicht ungerecht? Ist Gott denn hier gemein? Ist das gerecht hier, das Opfer des einen anzunehmen, das Opfer des anderen nicht? Sind Sie nicht da schon mal drüber gestolpert, über dieser Frage? Und wir können es letztlich nur erklären aus der Reaktion. Wir können es letztlich nur erklären aus dem, was hier so passiert. Sicherlich kann man das Lamm und so weiter sehen, da floss Blut und von den Erstlingen. Abel bringt also nicht nur einfach so ein Opfer von dem, was denn so, naja, gerade noch übrig war, sondern von den Erstlingen. Das ist sicherlich auch etwas, worauf man sehen darf. Aber entscheidend oder eindeutig ist das, was wir hier haben. Und der Herr sprach zu Kain. Das ist die große Chance. Gott spricht uns an. Wir haben sein Wort. Hätte Gott diesen Kain laufen lassen, als er, naja, wie der Berliner sagt, so finster aus der Wäsche guckte, nicht? Gott spricht ihn an. Was guckst du so finster aus der Wäsche? Was ist los mit dir, Kain? Warum bist du so, diese ganze Protest, diese ganze Rebellion, warum guckt das aus deinen Augen schon heraus? Er opfert Gott und als Gott das nicht annimmt, da wird er ganz umgedreht. Genau das ist das Problem. Warum ergrimmst du und warum blickst du so? Ist das nicht so? Wenn du recht handelst, dann kannst du frei aufschauen. Nur wir kennen das, nicht? Hier sind einige Eltern unter uns oder wir haben es als Kinder erlebt. Wenn wir irgendwas ausgefressen hatten, na, wir konnten den Eltern doch nicht so richtig in die Augen schauen. Gott sagt das hier, Kain. Und jetzt lauert die Sünde vor der Tür und die Sünde will dich beherrschen. Aber du sollst über die Sünde herrschen. Und jetzt hätte Kain hier aufschreien können, wie Paulus in Römer 7, ich kann das nicht. Gott, wie kann ich das? Wie kann ich über die Sünde herrschen? Ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern. Ich will deinen Weg gehen, aber mein Herz will immer den Irrweg. Was kann ich tun? Aber was macht Kain? Er sagt, Gott sagt mir alles. Sag mir, dass ich ein gutes Opfer gebracht habe, sag, dass ich ein toller Kerl bin, sag, dass ich mich bemüht habe, aber sag mir bitte nicht, dass ich ein Sünder bin. Denn er geht weg aus dem Angesicht Gottes, er geht zu Abel und sagt, Abel, komm, lass uns auf Feld gehen. Und das ist das Problem des religiösen Menschen. Ich bin so dankbar für jenen Bruder, der uns einmal sagte, Pastor Thurmann, der uns im Seminar diese Linie brachte. Ich habe einen großen Respekt vor ihm gehabt, weil er bereit war, einfach auch für seinen Glauben ins KZ zu gehen. Und wir hatten einfach ja eine väterliche Ehrfurcht vor ihm. Und er sagte uns, hier geht also von Kain bis zum Antichristen eine rote Linie. Bis zum falschen Propheten. Die rote Linie der Kirche Kains. Religiös, sind bereit zu opfern, sich das letzte Hemd vom Balch zu opfern, aber sag uns bitte nicht, dass wir Sünder sind und einen Heiland brauchen. Kennen wir das? Das ist das Problem. Das ist das Problem vieler, vieler Menschen. Und das ist das Problem auch des religiösen Menschen. Und das müssen wir oder dürfen wir erkennen. Paulus hat das erkannt. Er ist nicht bei Römer 7 hängen geblieben, er ist zu Römer 8 gekommen. Und er hat festgestellt, etwas Wunderbares. Ich bin der gleiche Kerl noch. Ich bin noch der gleiche Kerl. Aber jetzt gibt es etwas Wunderbares. Jesus Christus. Ich darf in seine Identität hineinkrabbeln. Ich darf hineinkriechen in dieses Leben, das Jesus Christus mir geschenkt hat, in diese Gerechtigkeit. Und die umhüllt mich rundherum. Und wenn Satan von außen herankommt, der Verkläger unserer Brüder, wie er genannt wird in Offenbarung, er findet nichts als Jesus Christus. Und er kann an mir nichts mehr finden. Er findet nur noch die Gerechtigkeit Jesu Christi. Und das ist es, was wir brauchen. Hast du Jesus so? Ist er in deinem Herzen? Bist du wiedergeboren? Jesus fängt seine Grundsatzerklärung, seine Proklamation des Reiches Gottes, wenn wir Matthäus sehen als das Evangelium, das das Reich Gottes darstellt, dann finden wir diese Grundsatzerklärung eingeleitet mit diesen Worten, mit der ersten Seligpreisung. Selig sind die, nicht minder bemittelt sind im Kopfe, sondern selig sind die, geistlich arm sind. Selig sind die, die erkannt haben, wir haben nichts als Bettlerhände und diese sind noch schmutzig. Wir können Gott nichts bringen. Und Jesus sagt, ihr seid glückselig, denn ihr könnt beschenkt werden und ihr könnt gereinigt werden. Dafür ist er gekommen. Sünde ist kein Problem mehr. Problem ist, dass der Mensch eben so kommt und sagt, ich bin geistlich arm, ich brauche einen Heiland. Und wenn er das erkannt hat, dann sagt Jesus, glücklich bist du, komm, lass dich in die Arme nehmen. Dies ist das grundsätzliche Problem des Glaubens, das uns aufgezeichnet wird, schon eben an Kain. Und darum war Abel eben anders. Er hat gesagt, nee, so wie Kain möchte ich nicht sein. Er hat sich absetzen können. Und es ist ja gut, wenn man das sieht. Es ist ja manchmal gut, wenn man negative Beispiele hat, nicht? Jemand sagte das mal so zynisch, niemand ist unnütz. Jeder kann noch als negatives Beispiel gelten. Aber das muss ja gar nicht so zynisch sein. Nicht wahr? Aber Abel hat das begriffen, nein, das ist nicht der Weg. Ich will nicht so sein. Ich suche wirklich Gott. Und er fand ihn. Und so wird Abel ein erstes Abbild, ein Typos, ein sogenannter Typos, nennen wir das, so ein Zeichen. Wir kennen früher an der Schreibmaschine, da gab es die Typen, die prägten. Heute gibt es auch mal so Typen, die prägen. Da kommt das her. Und das will uns einfach sagen, wir haben abbildende Zeichen auf Christus sehen in der Bibel. Und Abel wird das erste Zeichen, der von seinem Bruder ermordete, so wie Jesus Christus, von dem religiösen Mob seiner Zeit gemobbt und ermordet, so wird Abel das Zeichen auf Christus. Also eine Warnung, eine Mahnung und ein dritter Glaubensaspekt, wenn ich das so überschreibe, Aspekte des Glaubens, ein Aspekt, der die Aktualität unserer Zeit andeutet in Lukas 18, der uns jetzt ermutigen soll. Lukas 18. Er sagte ihnen aber ein Gleichnis, und zwar lese ich die Verse 1 bis 8. Um ihnen zu zeigen, dass sie allezeit beten und nicht müde werden sollten. Und er sprach: Es war da ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und sich vor keinem Menschen scheute. Und eine Witwe war in jener Stadt, die kam immer wieder zu ihm und sagte, schaffe mir Recht gegenüber meinem Gegner. Und er wollte eine Zeit lang nicht. Doch nachher sagte er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, so will ich doch, weil mir diese Witwe Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht schließlich kommt und mich ins Gesicht schlägt. Weiter sprach der Herr, höret, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber sollte er nicht seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, ihr Recht schaffen? Und sollte er bei ihnen nicht Langmut üben? Ich sage euch, er wird ihnen ihr Recht schaffen in Kürze. Wenn jedoch der Sohn des Menschen, wenn er kommt, er wird jedoch der Sohn des Menschen, wenn er kommt, auf Erden den Glauben finden? Wisst ihr, ich muss gestehen, dass ich diese Frage hier, dass mir die immer sehr tief reingeht. Dass mich die schon sehr nah angeht. Jesus sagt also damit, die Qualität dieses Glaubens ist in den Tagen, den letzten Tagen, den Tagen vor seiner Wiederkunft, gefragt und fraglich. Sie ist gefragt und fraglich, die Qualität dieses Glaubens, dieser Witwe. Und darum ist es gut, dass wir da einfach mal den Blick hinwenden, was sagt ihr damit? Das Wort wollen wir einfach mal auf seine Aussagen hin abfragen. Auch wieder hier eine Beispielstory, ein Bild, eine Witwe. Und Jesus sagt hier eben auch, Lukas bringt das gleich vorne hinein, die Zielgedanken auch seiner Beispielerzählung. Sie sollen alle Zeit beten und sie sollen nicht müde werden. Sie sollen sich nicht beunruhigen lassen. Zunächst mal, wie denken wir über das Beten? Ist ja auch mal eine interessante Sache. Wie denken wir über das Beten? Naja, es gab da Unterschiede, die wir auch in der Bibel haben. Hörte ich das heute Morgen in einem Kommentar, irgendwie so, als ich meine Heizung befüttert habe, dann haben wir eben so reingehört, was gibt es Aktuelles in Nachrichten. Der neue Spruch von Neil Postman, ein bisschen aktuell umgewandelt. Wir inszenieren uns zu Tode, hat jetzt jemand ein Buch geschrieben. Und er weist darauf hin, auf das, was wir alles so in der Politikerszene und so sehen, entwickelt durch die Forderungen der Medienlandschaft, nicht? Man muss sich anständig in Szene setzen. Wir inszenieren uns zu Tode. Ja, Jesus hat das auch schon früher gesagt, das Gebetsleben, das war auch schon unter diesem Motto bei einigen eben so ein bisschen daneben. Man hat das Gebet als Inszenierung des Glaubens verstanden. Nicht? Oh Gott, ich danke dir und so weiter. So kann man Gebet verstehen, missverstehen. Ich fand das sehr schön, wie Oswald Chambers das mal so sagte in seinem anderen Buch. Wenn du über das Gebet denkst wie über das Atmen, dann denkst du richtig. Ich glaube, das ist ein guter Hinweis. Das Gebet ist letztlich einfach das Atmen des neuen Menschen, des Christus in uns, des wiedergeborenen Menschen. Da gibt es eine interessante Geschichte, als der Saulus von Tarsus vom Herrn erlebt, dass der Herr ihm in die Parade fährt. Ihn so blendet, dass er blind ist. Ihm so begegnet, dass er: Wer bist du, Herr? Und was willst du, dass ich tun soll? So erschüttert war, in seinem Eifer für Gott nicht begriffen hat, dass er gegen Gott eiferte. Er war total von der Rolle. Und dann ist da einer, ein frommer Christ, in seiner stillen Zeit hört er auf einmal: Hananias, ja, hier bin ich. Hör mal, geh mal in die gerade Straße zu einem Simon, ein Gerber da. Da ist ein gewisser Saulus von Tarsus. Der hat da einen Ananias gesehen, der kam, um ihm die Hände aufzulegen, dass er wieder sehen würde. Können Sie diesen Klatsch sich vorstellen, wie Ananias das Herz in die Hose rutscht? Ja, bumm. Saulus von Tarsus, ja, einen Satz, den Gott ihm sagt, den hat er total überhört. Denn siehe, er betet. Nicht in der Synagoge, nicht im Tempel, nicht als Inszenierung. Hört ihr alle? Hört ihr, was ich alles für fromme Sprüche drauf habe? Hört ihr, dass ich das ganze Glaubensbekenntnis alles schon drin habe in mein Gebet, gut eingepackt? Hört ihr nicht, wie wunderbar ich die ganze Theologie der Zeit durchpacken kann, wie ich Rabbi sowieso alle mit reinpacke und so weiter? Hört ihr das nicht? nichts. Er betet ganz allein in seiner Bude. Er sucht Gott. Er sucht das Gespräch mit Gott. Da wird uns gezeigt, was die Qualität des Gebetes ist. Dass das, ja, das Rufen, das Schreien, das, ja, dieses, ja, wie ein Baby, aber lieber Vater, sagt uns Paulus, nicht? So dürfen wir rufen, dürfen das bei unseren Enkeln jetzt immer so entdecken, wenn die so, wie diese Kontakt entwickeln. Es ist so wunderbar, das zu sehen. Und dann kommt das ganz klar, dass sich's mehr und mehr artikuliert. Das ist das Gebet. Was will Jesus hier sagen? Darauf kommt es an. Und nun sagt er, diese Witwe war hier in einer ganz misslichen Situation. Nun müssen wir uns das vorstellen, Norbert Blüm, ist ja auch schon lange weg, aber den gab es damals nicht, Sozialversicherung, Bismarck auch noch nicht. Also die Witwen, die hatten es wirklich sehr, sehr schwer. Vor allen Dingen, weil man dann noch so ein bisschen runterguckte. Weil man dann so sagte, na ja, sie ist ja vielleicht so ein bisschen von Gott gestraft, weil sie keine Kinder hatte. Kinder waren eben so die Sozialversicherung der Witwen damals. Keine Kinder. Und dann dazu noch einen, der ihr ständig auf die Füße trat. Das war schon ganz, ganz schlimm. Oft mittellos, rechtlos, ehrlos, wehrlos. Das war die Situation der Witwen. Nicht beneidenswert. Interessant, dass die Gemeinde Jesu gerade die Situation der Witwen als erstes einfach erkannte und korrigiert hat. Man hat die griechisch sprechenden Witwen, die also nun ganz und gar in der Luft hingen, man hat sie als Erste einfach dann durch die Gemeinde versorgt. Die Liebe hat da korrigiert. Sie kam also schuldlos in diese prekäre Situation. Und dann wird sie noch bedrängt durch einen Menschen. Und was das jetzt im Einzelnen war, wissen wir nicht. Jetzt versucht sie, Recht zu bekommen. Naja, den Unterschied zwischen Recht haben und Recht bekommen, den kennen wir ja sicherlich. Das wird ja auch damals eben gar nicht anders gewesen sein. Es wird uns hier gezeigt, wie dieser Mann, nicht? Wenn da jetzt ein anständiger Batzen Denare rübergeflossen wäre, dann hätte er sich sicherlich bewegt. Oder wenn da ein einflussreicher Politiker, Lokalpolitiker oder sonstiger Mensch, der irgendwie was an Einfluss geben konnte, wenn der gesagt hätte, komm hier, mach mal eben und ich mach dann für dich dies und das, dann hätte er sicherlich gespurt. Dieser ungerechte Richter wird uns hier gezeigt und wird gezeigt als das, was sie erlebt, als Lebenswirklichkeit. Und Jesus will sagen, es kann sein, dass die Gemeinde Jesu in letzter Zeit solch einer Situation gleicht. Wisst ihr, ich denke es manchmal so, können wir uns hineinversetzen in die Situation derer, die um Jesu Willen alles in die Waagschale schmeißen? Ich habe von einem Bruder gehört, der als ehemaliger Moslem, der als Lehrer in der Gemeinde in Nigeria unterwegs war vom November bis Dezember letzten Jahres und diesen Auftrag von Gott bekommen hatte, so den Christen, denen man die Häuser weggebrannt hatte oder kaputt gemacht hatte, die Gemeindehäuser, denen man die Bibeln weggenommen hatte und verbrannt hatte, Bibeln und Gesangbücher wiederzubringen. 1500 Bibeln und Gesangbücher wollte er den Christen in Nordnigeria bringen, vom November bis Dezember. Und er sagte, betet für mich, dass ich, wenn ich in die Kontrollen komme, dass ich da gut durchkomme. Das war ein Himmelfahrtskommando. Wäre in muslimische Kontrollen gekommen, er wäre aufgeflogen und er wäre einen Kopf kürzer gemacht worden. Da fackeln die nicht lange. Kürzlich haben sie wieder einem jungen Bruder einfach die Kehle durchgeschnitten. Das ist die Lebenswirklichkeit, in Nordnigeria. Nehmen wir das mit, nehmen wir das wahr, wie es unseren Brüdern und Schwestern dort geht? Das ist die Situation dieser armen Witwe. Und dann sagten sie, betet für uns. Und wisst ihr, als ich im Januar einen Brief bekam, das hat mich so ermutigt, da schrieben dann die Leute von der Carmel-Mission, schrieben sie dann, machten den Brief weiter von diesem Bruder, zu Aka heißt er, eure Gebete sind es, die uns festhalten, die uns ermutigen. Ich bin in den Kontrollen immer an Christen gekommen. Im Militär gibt es Christen und Muslime. Und da waren immer die Christen, die uns kontrolliert haben und die haben gesagt, ihr seid unsere Brüder, fahrt weiter. Er hat sein Leben eingesetzt, er war bereit einzusetzen, aber er wusste um die Macht des Gebetes. Und er sagte, betet für uns. Und das war mir solch eine Ermutigung. Gott hört auf solche Gebete. Ihr Lieben, wenn deine Situation vielleicht so ein Stück dem gleicht, wenn du vielleicht solchen Druck erlebst, dann lass dich hier ermutigen, lass dich trösten, lass dich stärken. Nein, wir lassen uns nicht müde machen, wir lassen uns nicht mürbe machen. Unser Gott ist der Gott, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat. Denkt, wie hier Jesus den Herrn, Gott, absolut abhebt von diesem ungerechten Richter. Hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, das ist ein ganz klares Absetzen, das ist nie ein Vergleichen. Also er sagt, hier ist die totale, der totale Gegensatz. Gott aber, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden, sollte er nicht. Ich will noch ein Beispiel erzählen. Harry Ironside war ein schlichter, einflussreicher Christ in Amerika. 1924 wurde das Theologische Seminar in Dallas gegründet. Und es war kurz nach der Gründung schon in finanziellen Schwierigkeiten. Alle Gläubiger hatten sich verabredet, an einem bestimmten Tag alles zurückzufordern. Es stand alles auf der Kippe, spitz auf Knopf. Man saß im Büro des Leiters dieses Seminars zusammen und war im Gebet. Man lag auf den Knien. Harry Ironside war auch dabei. Hört, was er betet. Herr, dir gehört die Welt. Auch das Vieh auf tausenden von Hügeln ist dein. Da solltest du nicht in der Lage sein, Geld für uns flüssig zu machen? Während sie noch beteten, stiefelte ein großer Texaner ins Sekretariat des Seminars und sagte, ich habe gerade zwei Wagenlandungen Vieh in Fort Worth verkauft. Ich wollte mit dem Geld ein Geschäft machen, aber es will nicht klappen. Nun habe ich das unbestimmte Gefühl, Gott möchte, dass ich das Geld in diesem Seminar abgeben soll. Ich weiß zwar nicht, ob Sie es brauchen, aber jedenfalls hier ist der Scheck. Die Sekretärin nahm den Scheck und weil sie wusste, wie kritisch die finanzielle Lage war, ging sie in Zehenspitzen in den Raum, in dem gebetet wurde und drückte Dr. Schaffer, dem Seminarleiter, den Scheck in die Hand. Es war genau der Betrag, der nötig war, um die Schulden zu decken. Dr. Schaffer sah, dass der Scheck von einem Viehzüchter aus Fort Worth stammte, wandte sich an Harry Ironside und sagte, du Harry, Gott hat das Vieh tatsächlich verkauft. Ich fand das so herrlich, so schön, um Ihnen das einfach mitzugeben. Ihr Lieben, wir wissen nicht. Gott wird sich in der Ewigkeit erklären, warum er manchmal die Dinge so zuspitzen lässt. In Zephania sagt er einmal, ich will dir übrig lassen, ein arm und gering Volk, die werden auf den Namen des Herrn hoffen. Wir sind manchmal so hartnäckig, dass wir wirklich so in die Klemme genommen werden müssen, bis wir endlich sagen, so Herr, jetzt musst du helfen, du kannst nur noch helfen. Wir kennen ja diesen Spruch, da hilft nur noch beten. Übrigens, da kommt das Wort prekär her, ne? Das kommt daher. Das heißt beten, prekare. Ja? Also, da hilft nur noch beten. Da hat man das Wort geprägt. Wenn das so ist, lasst euch nicht abbringen davon. Herr, du kannst. Er bringt es manchmal auf die Spitze und erklärt es nicht. Ich will aber noch auf einen Aspekt hinweisen, der mir auch noch wichtig war. Diese Witwe sagt, Gott, schaffe mir Recht gegenüber deinem Gegner, meinem Gegner. Sie hat einen Gegner. Manchmal hat man Gegner, die man nicht haben brauchte. auch darüber, lasst uns einfach ganz offenherzig nachdenken. Eine Witwe im Beziehungskrieg. Mit wem? Wir wissen es nicht. Und ihr Lieben, wenn es auch jetzt heikel wird, ich bin ja morgen wieder weg oder nachher wieder weg, also ich darf mir das erlauben, ich will das mal ganz spät sagen. Ihr Lieben, lasst uns mal auch über einen ganz wichtigen Punkt reden, der in der Schrift angesprochen wird. Und zwar, manche Witwe hat ihren Witwer schneller unter der Erde, als es sein müsste. Woher kommt das? Nun, es kommt daher, dass wir das Erbe, das wir aus 1. Mose 3 mitschleppen, nicht beachten. Und ich will darüber ganz deutlich reden, dass wir es nicht missverstehen. In 1. Mose 3, Vers 16, da steht eben Evas Erbe. Und da steht, ich will dir viel Beschwerden machen in deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen und Kinder sollst du Kinder gebären. Und nach deinem Mann wirst du verlangen, er soll aber dein Herr sein. Wörtlich heißt das, du wirst das Verlangen haben, deinen Mann zu beherrschen. Und ihr Lieben, wir sehen das ja heute in der ganzen Politik. Wir sehen das, das ist ja nicht mal alleine im Feminismus das Ziel, sondern es geht ja eben schon weiter hinaus. Es soll ja alles auf den Kopf gestellt werden. Und ihr Lieben, das ist einfach etwas, so wie Adam ein Erbe hat und Adam, wie, ich glaube, Ruth Heil das mal so sagte, Adam der geborene Relaxer ist, nicht? Adam ist immer der, der sich gerne zurückzieht. Wenn Eva macht, lass sie mal machen, nicht? Da sollte Adam wach werden. Er sollte Verantwortung übernehmen, er sollte seine Frau schützen, er soll sie lieben, wie es heißt, eben wie Christus die Gemeinde. Das ist für uns Adam wichtig. Und Eva sollte sehen, ich schleppe ein Erbe mit, ich habe dieses subtile Verlangen, meinen Mann zu beherrschen. Und das kann sie ja mit allen möglichen Mitteln machen. Ob die aktuelle Sexismusdebatte da hineingeht, ist ja alles etwas, nicht? Warum machen die Frauen das mit? Warum gebrauchen sie ihre Reize so, dass sie den Mann so ködern? Aber wehe, er kommt so heraus, wie er nicht herauskommen soll, nicht wahr? Merken wir nicht, wie in diesem Geschlechterkrieg Satan wirbelt und wie wir hier an dieser Stelle aufpassen müssen? Also es kann eben auch sein, dass da Dinge sind bei dieser Witwe, die eben, ja, die der Herr ansprechen möchte. Und lasst uns auch da ganz offen sein für Gottes Korrektur. Ich habe es immer wieder dankbar und freudig erlebt, wie geistliche Evas sich dann eingeordnet haben in die Ordnung, die Gott gegeben hat. Die hat ja nicht Adam sich ausgesucht, sondern die hat Gott gegeben. Christus, Adam, Eva, die Kinder. Das ist das, was Gott gegeben hat und was Gott segnet. Und eine Eva, die sich dagegen stellt, die das nicht wahrhaben will, und das ist ja leider in den evangelikalen Raum mit eingedrungen, und dringt immer mehr ein. Da lasst uns wachsam sein, dass da die Schrift sagt, pass auf. Und es könnte eben sein, dass Jesus auch hier den Finger drauf legen möchte, warum dieser Witwe eben nicht so schnell geholfen wird. Auch das wollen wir sehen. Er sagte, sollte er bei ihnen nicht Langmut üben? Das heißt, sollte er nicht den langen Atem seiner zurechtbringenden Liebe gestalten lassen. Und er will das. Ja, es ist so einiges drin. Sehr ermutigend, sehr einladend, seine Anleitung, kommt zu mir. Lasst euch doch bei mir diese Geborgenheit schenken, die ich euch geben will. Denken wir an den Gürtel. Passt auf, wo diese religiöse Neigung in uns, wir sind so gut, dass Gott ja auch gut sein muss zu uns. Das steckt uns so drin. Lasst uns diese Neigung beachten und sehen, stopp, nein, wir dürfen als Bettler kommen. Und das andere, wenn Gott uns Lasten gegeben hat, die uns das Durchatmen schwer machen, bleib dran. Lass dich nicht zurückschicken. Bleib dran, bete. Ob es schuldlos oder ob es etwas ist, wo Gott den Finger drauf legen will und sagen kann, dies oder jenes, das ist das, was dich noch bremst, das, was noch die Gebetserhörung behindert. Was immer es sei, lass dich nicht abbringen. Nicht müde werden, nicht ablassen. Gott will Gebete hören zu seiner Ehre. Amen.